Ja, jetzt freue ich mich schon auf dein Hauptthema. Das ist so kompliziert, dass ich mir schon fast den Namen gar nicht merken kann. Aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, geht es um Adjuvantien bei Regionalanästhetika, oder?
Ja, wir können uns sogar noch mit der Medikamentenauswahl und dann zusätzlichen Adjuvantien in der peripheren und zentralen Regionalanästhesie beschäftigen.
Oha.
Genau, wenn man Vorträge oder Buchkapitel zu diesem Thema liest, artet das in der Regel aus in eine Chemie-Lehrstunde. Und wer nicht Chemieleistungskurs hat, der ist relativ schnell abgehängt. Wir könnten uns zum Beispiel unterhalten über Ester-Typ-Lokalanästhetika oder Amid-Typ-Lokalanästhetika mit ihrem lipophilen aromatischen Rest und ihrem hydrophilen Amid oder eben Ester, die sozusagen die chemischen Eigenschaften bestimmen. Wir können uns unterhalten über die Stereochemie dieser Moleküle und wie sie sozusagen, wie der Rezeptor sich in der Lipidmembran verhält und dann zugänglich für das Lokalanästhetikum ist oder eben nicht. Und wir können uns über den pKa-Wert unterhalten und wann diffundiert das Regionalanästhetikum durch die Membran an seinen Wirkort und wann nicht. Das ist schon von klinischer Relevanz, weil eben im sauren Milieu der Entzündung diese Diffusion eben nicht stattfindet und deshalb die lokal gespritzten Lokalanästhetika nicht wirken. Ich habe ja
Das habe
schon
ich mal selber
begonnen.
am eigenen Körper getestet. War nicht
Ja?
gut.
Und hat nicht
Ja.
funktioniert.
Naja, also der
Kennst du die
Chirurg hat gesagt,
Leitungsanästhesie? Die
der hat gesagt,
Leitungsanästhesieversuch.
nur eine Frage der Dosis. Aber ja, mag sein, irgendwie ein bisschen was hat gewirkt, aber schön war es nicht.
Da eben kommen wir um die Wirkung der Lokalanästhetika zu verstehen, darin, wo wirken sie? Und sie wirken an spannungsabhängigen Natriumkanälen und zwar auf der Innenseite der jeweiligen Nervenzelle. Und dafür muss das Lokalanästhetikum eben von seiner ionisierten, wasserlöslichen Form in eine unionisierte, fettlösliche Form oder lipophile Form reagieren, um dann eben durch die Zellmembran zu diffundieren und dann von der auf der Zellinnenseite, also aus dem Zytoplasma, muss diese Reaktion wieder rücklaufend ablaufen, damit das Lokalanästhetikum dann eben in seiner ionisierten Form auf der Innenseite des Rezeptors an der Bindungsstelle wirken kann. Da sind sozusagen eben viele chemische Reaktionen liegen dahinter und man muss sich sozusagen vorstellen, dass je mehr Substrat auf der einen Seite vorhanden ist, umso eher wird die chemische Reaktion erfolgen, umso mehr Substrat findet sich dann auch auf der Innenseite der Zellmembran. Und für die praktische Auswahl des Lokalanästhetikums ist eben wichtig, sich bei den Lokalanästhetika, die wir zur Verfügung haben, zu überlegen, wie schnell wirkt ein Lokalanästhetikum, wie lange wirkt ein Lokalanästhetikum und was kann ich eventuell dem Lokalanästhetikum beimischen und was würde dies dann bewirken? Und da habe ich mal so grob aufgegliedert eine Tabelle, wo wir unterschiedliche Lokalanästhetika anhand ihrer Anschlagszeit und Wirkdauer und Toxizität einteilen, die wir euch in die Shownotes stellen werden. Da kann man sich so grob merken, dass die Lokalanästhetika, die eine lange Anschlagszeit haben, auch eine lange Wirkdauer haben. Also die Lokalanästhetika, bei denen es lange dauert, bis sie wirken, die haben auch eher die längste Wirkdauer. Bei denen, wo die Anschlagszeit schnell ist, wie zum Beispiel Lidocain oder Mepivacain, Prilocain, da ist die Wirkdauer eben entsprechend verkürzt. Und wenn man das sozusagen so aufstellt, diese Tabelle, nur grob einmal erklärt, ist Lidocain das Medikament mit der kürzesten Wirkdauer von so 90 bis 120 Minuten, aber der schnellsten Anschlagzeit bei geringerer Toxizität. Danach folgen Mepivacain 1,5% oder Prilocain 1% mit einer Wirkdauer von so ungefähr 1,5 bis 3 Stunden, aber schon einer deutlich längeren Anschlagszeit als das Lidocain, dann als und einer mittleren Toxizität, dann das Ropivacain und das Bupivacain mit einer Wirkdauer von beim Ropivacain von bis zu 12 Stunden und beim Bupivacain bis zu 24 Stunden, die schon so 20 bis 30 Minuten von der Anschlagszeit benötigen, aber dann eben bis zu 12 Stunden beziehungsweise beim Carbosazid bis zu 24 Stunden Wirksamkeit haben. Und letztendlich muss man sagen, können wir ja auch noch die Konzentration des jeweiligen Medikaments ändern. Wie ich eben gesagt habe, ist es abhängig von der von unterschiedlichen chemischen Reaktionsgleichungen. Also wird Ropivacain 0,2%ig eine längere Anschlagszeit haben als Ropivacain 0,75%ig. Mhm. Und als Add-on schon mal vorweggenommen, gehen wir später nochmal gesondert drauf ein, gibt es noch das sogenannte das Medikament Exparel, also liposomales Bupivacain. Und was da zu Anschlagszeit und Wirkdauer zu sagen ist, da kommen wir schon mal später drauf. Mhm. Jetzt könnte man von den Wirkdauern und von der Anschlagzeit darauf kommen, dass es sinnvoll ist, die Medikamente zu vermischen. Das heißt, dass man sozusagen ein Medikament mit einer kurzen Anschlagzeit mischt, mit einem Medikament, was lange wirkt, um sozusagen das Beste von beiden zu haben. Aber da ist es ja so, dass in dem Moment, wo dieses Mixen stattfindet, die Konzentration des jeweiligen Medikaments halbiert wird. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 1:1 Ropivacain mit Prilocain mische, habe ich jeweils nur die Hälfte der Konzentration an lokalem Anästhetikum dessen mit der kurzen Anschlagszeit und die Hälfte der Konzentration des Lokalanästhetikum mit der langen Wirkdauer an der Nervenzelle am Wirken. Und deshalb erhält man, wenn man zwei Lokalanästhetika mischt, immer nur ein eine Mischung aus den beiden.
Also man gewinnt eigentlich nichts.
Man gewinnt sozusagen nur wenig und das haben Herr Gatzen auch untersucht und die Studie, die ich dazu gefunden habe, heißt The Effect of Mixing 1,5% Mepivacain and 0,5% Bupivacain on Duration of Analgesia and Latency of Block Onset in Ultrasight-Guided Interscaling Block. Und die haben eben gezeigt oder herausgefunden, dass man eben nicht die schnelle Anschlagzeit hat, sondern etwas länger. Also es wird auch ein Mittel der Anschlagzeit zwischen eben Mepivacain und Bupivacain von der Anschlagszeit her haben und man erreicht aber auch nicht die volle Wirkdauer von Bupivacain, sondern es ist auch da eine mittlere Wirkdauer im Vergleich zu der jeweiligen Substanz alleine. Mhm. Weil eben durch Mischen der Lokalanästhetika sich ihre Konzentrationen ändern. Beide Konzentrationen werden verdünnt und das höher konzentrierte Lokalanästhetikum besetzt trotzdem eine Vielzahl der Rezeptoren, während das langwirksame Lokalanästhetikum eher metabolisiert werden kann. Das ist sozusagen der Grund, weil es eben nicht in der Rezeptorbindung steht, kann es eben eher metabolisiert werden von den abbauenden Medikamenten. Mhm. Um da nochmal speziell darauf aufzugehen, wenn wir vergleichen, Lidocain 1%ig hat 10 Milligramm pro Milliliter, während Lidocain 2%ig 20 Milligramm pro Milliliter von der Konzentration besitzt. Das heißt, es sind doppelt so viele Moleküle, die die Reaktionsgleichung ablaufen können und deshalb haben wir eine viel schnellere Verschiebung der Reaktionsgleichung von eben ionisiert zu nicht ionisiert, eine viel schnellere Diffusion dadurch durch die Zellmembran und dann wiederum auf der Zell Seite eine viel schnellere Reaktion von unionisiert zu ionisiert und dann eben eine schnellere Diffusion zur Lokalanästhetika-Bindungsstelle. Das macht eben sozusagen diesen Konzentrationseffekt aus und eben auf negativer Seite eben den Konzentrationseffekt, wenn man die beiden Lokalanästhetika eben mischen würde. Dann haben an sich eben sehr viele Gedanken gemacht, was könnten wir eventuell den Medikamenten beimischen, um A, die Wirkdauer zu verlängern, B, die Anschlagszeit zu verkürzen. Und da sind unterschiedliche Adjuvantien untersucht worden. Das ist unter anderem Adrenalin, Natriumbicarbonat, Clonidin und Dexmedetomidin, also Alpha-2-Agonisten, Opioide und Steroide. Zum Beispiel eben das Dexamethason. Und Adrenalin ist insbesondere bei Infiltrationsanästhesien untersucht worden und verlängert die Wirkung der Lokalanästhetika durch Vasokonstriktion im Infiltrationsgebiet. Der sensorische Block wird um die Vierfache der Länge verlängert. Die intraneurale Konzentration des Lokalanästhetikum um 3- bis 4-fach verlängert und es ergibt sich ein verzögerter Abtransport und Elimination des Lokalanästhetikums, weil eben nicht so viel Durchblutung der Infiltrationsstelle erfolgt. Bei gesunden Nerven hat man keine Schädigung gesehen durch Zusatz des Adrenalins, wenn es in die Nähe des Nervens gespritzt wird. Es gibt Einzelfallbeschreibungen, wo bereits vorgeschädigte Nerven durch die Zugabe des Adrenalins geschädigt worden sind. Es gibt nur geringere Verlängerung der Analgesie bei epiduralen Injektionen und es gibt keine signifikante Verlängerung der Anästhesie bei Plexusanästhesien, also sowohl bei zentralen Anästhesien als auch bei peripheren Lokalanästhesien hat man den Vorteil des Adrenalins nicht.
Also braucht man das Adrenalin eigentlich nicht?
Also nicht für unsere.
Also in der Zahnärzte Regel, nutzen also, es ja gerne. Ne?
Genau, also und wichtig dazu zu wissen ist, dass die Zulassung in Deutschland nur für bereits vorgemischte Präparate besteht. Das heißt, nur wenn sozusagen das Lidocain zum Beispiel mit einer Konzentration von Adrenalin 1 zu 100.000 bis 1 zu 200.000 versetzt ist und das bereits sozusagen durch die Apotheke oder durch den Medikamentenhersteller erfolgt hat, ist nur dann ist es zugelassen in Deutschland. Es gibt absolute Kontraindikationen dafür, das ist das Pheochromozytom, die Hyperthyreose, Sulfitallergie und tachykarde Herzrhythmusstörung, weil dann eben das Risiko des Kammerflimmerns erhöht ist. Relative Kontraindikationen sind Hypertonie, Angina pectoris, Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus, Asthma bronchiale, Dauermedikation mit trizyklischen Antidepressiva und MAO-Hämmern sowie Beta-Blockern, eine Schwangerschaft und ein Engwinkelglaukom. Da sozusagen müssten wir darauf achten, wenn uns der Operateur fragt, ob etwas gegen etwas Adrenalin im Lokalanästhetikum spricht, zum Beispiel irgendwie so ein Pudendusblock durch die Gynäkologen oder in der HNO, in der Nasenchirurgie habe ich es mitgekriegt, weil der da eben durch die Infiltrationsanästhesie auch etwas von dem Adrenalin systemisch wirken kann. Zum Natriumbicarbonat. Natriumbicarbonat führt zur Alkalisierung des Lokalanästhetikums und deshalb, wenn das in einer alkalischen Lösung vorliegt, ist im Vergleich so zum Beispiel zur Entzündung eine bessere Passage durch die Zellmembran ermöglicht. Dies verkürzt die Anschlagzeit um wenige Minuten. Die Dauer der Nervenblockade ist allerdings ebenso verkürzt, wenn man nicht gerade Adrenalin dazu setzt, hinzusetzt. Also eine Kombination aus Natriumbicarbonat und Adrenalin durchführt. Es gibt keinen Nachweis eines klinisch relevanten Vorteils und man muss aufpassen, dass insbesondere bei Ropivacain es nicht zu einer Präzipation, also zu einer Ausfällung des Lokalanästhetikums im sauren Milieu führt. Clonidin und Dexmedetomidin sind ja unsere bekannten Alpha-2-Rezeptor-Antagonisten. Sie wirken an den Ionenkanälen und lokal vasokonstriktorisch. Gegebenenfalls haben wir zusätzlich eine zentrale Wirkung oder wenn das Medikament in den systemischen Blutkreislauf aufgenommen wird. Die Alpha-2-Rezeptoragonisten verlängern die sensorische und motorische Blockade um bis zu 2 Stunden. Man kann es nicht differenzieren, ob das eine lokale Wirkung oder eine systemische Wirkung ist. Es gibt eine klinische relevante Wirksamkeit bei der epiduralen und bei der kaudalen Anästhesien. Und die Dosierungen von Clonidin sind bis zu 150 Mikrogramm oder 1 bis 3 Mikrogramm pro Kilo Körpergewicht, bei Dexmedetomidin bis zu 100 Mikrogramm und bei Kindern bis von 1 bis 2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht, jedoch nicht unter 3 Monaten. Je höher die Dosierung gewählt wird, umso eher sind zentrale Nebenwirkungen wie Schwindel, Sedierung, Bradykardie und Hypotension zu erwarten. Zum Clonidin und Dexmedetomidin ist zu sagen, dass es in Deutschland nicht zur perineuralen oder epiduralen Injektion zugelassen ist. Das ist also ein Off-Label-Use, der aber ja insbesondere bei den Kindern, bei den Kaudalanästhesien sehr gerne genutzt wird, um die Wirkdauer der Kaudalanästhesie zu verlängern.
Mhm. Genau, so kenne ich das auch. Wobei es bei Frühgeborenen dann nicht genutzt werden sollte.
Genau, es ist nicht unter 3 Monaten. Lebensalter. Kommen wir zu Opioiden. Zugelassen sind nur Morphin und Sufentanyl epidural. Die Opioidrezeptoren befinden sich sowohl zental als auch am Spinalganglion und auch am peripheren Nervenende. Es gibt keine axonalen Opioidrezeptoren. Diese oder beziehungsweise es gibt nur axonale Opioidrezeptoren, wenn der Nerv verletzt gewesen ist. Haben wir auch eben bei Plexusanästhesien keine sinnvolle Opioidbemengung zu machen, weil das, was wir dann sehen, sind am ehesten systemische Infekte. Ausnahmen sind dabei so die CRPS-Patienten, weil bei denen durch die Schädigung des Nervens auch auf dem Axon-Nerven Rezeptoren zu finden sind. Das vermutet man sozusagen, dass die Nerven von zentral einen axonalen Transport erfahren und dann bei CRPS-Patienten kann man da eben bei den Plexusanästhesien, die man da macht, zum Beispiel in der Handchirurgie, sehr gut Opiate beimengen. Bei neuroaxialer Anwendung wirkt das Opioid an den Rezeptoren am Hinterhorn und es gibt einen sogenannten rostralen Aufstieg, sodass auch eine supraspinale Wirkung der Opioide zu erfahren ist. Dadurch haben wir eine Verbesserung und Verlängerung der Lokalanästhetika-Wirkung bei Nebenwirkungen wie Übelkeit, Juckreiz und Hartverhalt. Beim Morphin zusätzlich, wenn es eine supraspinale aufsteigende Wirkung haben, haben wir zusätzlich die Atemdepression. Und bei Morphin muss man da eben aufpassen, dass sie auch spät einsetzen kann. Als letzten Punkt haben wir die Steroide. Wenn man sich überlegt, wo Steroide überall hin injiziert werden, zum Beispiel in die Gelenke, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie auch am Nervenende wirken oder an den Nervenzellen. Und das ist auch so in mehreren Studien untersucht worden, insbesondere für Dexamethason. das Dexamethason wurde sowohl als Zugabe zu den Lokalanästhetika, also als Adjuvans, als auch bei der systemischen Gabe untersucht. Und in beiden Fällen führt es zu einer Verlängerung der jeweiligen Länge des jeweiligen Blockes. Und es interessant ist eben, dass in randomisierten kontrollierten Studien, deren sozusagen, die ich euch gerne mit anhänge, auch eben verglichen worden ist, ob es einen Unterschied gibt, ob man das Dexamethason IV gibt oder eben perineural gibt, und da ist eben kein Unterschied gefunden worden, so dass die sinnvolle Gabe ja sozusagen die IV-Gabe ist.
Also Jan, ist das dann so, wenn ich jetzt sozusagen, ich würde ja keine Pontprophylaxe bei Regionalanästhesie geben, bei Dexa, ne?
Ja.
Aber
die Frage ist ja, ob du eine alleinige Regionalanästhesie schon
zum Ja, genau, machst. Aber wäre trotzdem eher dann sinnvoll, das zu tun, genau. Einfach um es die Wirkung zu verlängern. Genau,
da ist sozusagen die Dosis von 8 Milligramm diejenige, die untersucht ist, und die Dosis von 8 Milligramm verlängern die sensorische Nervenblockade bei den Patienten.
Okay, ja, spannend.
Interessant ist, dass bei diesen Arbeiten, die wo sozusagen das an die Nervenendigung oder an die Plexusanästhesien mit gegeben worden ist, dass Probanden, die durch Dexamethason zu erwartende Nebenwirkung haben, von diesen Studien ausgeschlossen wurden, also Diabetika zum Beispiel, wobei wir ja aus der PONV-Prophylaxentherapie eigentlich wissen, dass das keinen relevanten klinischen Effekt hat, wenn wir diese PONV-Prophylaxe geben. Ja. Und die geben wir auch in 4 bis 8 Milligramm. Die systemische bzw. perineurale Gabe von Dexamethason bewirkt eine deutliche Verlängerung der sensorischen und motorischen Blockade. Bei den perineuralen Gaben sind nur wenige systemische Nebenwirkungen beschrieben. Es besteht aber im Tiermodell eine potenziell toxische, neurotoxische Wirkung. Deshalb ist es in Deutschland eben nicht zur perineuralen Applikation zugelassen, das Dexamethason, aber zur systemischen Applikation. Wir haben sowohl in der Zellmembran, der Axone als auch intrazellulär unterschiedliche Glukokortikoid- und Mineralokortikoid-Rezeptoren. Die genaue Wirkweise des Medikaments auf die Verlängerung des Lokalanästhetikums ist ungeklärt. Wahrscheinlich hat es eine direkte Wirkung auf die Aktivität der Neurone, eine verminderte Resorption durch die verminderte Resorption des Lokalanästhetikums durch Vasokonstriktion wird bewirkt, und es wird die Genexpression bestimmter Ionenkanäle beeinflusst, sodass es zu einer verlängerten Wirkung kommt. Einmal zusammenfassend oder kurz anreißen möchte ich weitere Substanzen. Das ist einmal das Ketamin, das ist einmal das Neostigmin und das Magnesium. Zusammenfassend muss ich sagen, fürs Ketamin ist kein Hinweis für Nutzen. Eine hohe Inzidenz an Nebenwirkungen wie Halluzinationen, Schwindel und Übelkeit hat sich gezeigt, sodass es nicht eher nicht zum Einsatz kommt. Das Neostigmin.
Das ist aber schade.
Ich finde auch.
Es tut mir sehr leid für alle Ketamin-Liebhaber jetzt. Aber an den Nerven müsst ihr es halt nicht spritzen, sondern nur in die Vene. Zur Sedierung oder für den nicht richtig sitzenden Block ist das Ketamin hingegen eine sehr wunderbare Ergänzung. Mit den gewünschten Nebenwirkungen. Schwindel oder Sedierung. Dann das Neostigmin mit der Hemmung der Acetylcholinesterase macht eine signifikant niedrige postoperative Schmerzintensität, aber eine hohe Inzidenz zentraler Nebenwirkungen, sodass es auch nicht regelhaft zu Einsatz kommt. Und fürs Magnesium gibt es eine geringe Evidenzlage für eine Verlängerung der Wirkdauer der Lokalanästhetika. Aber keins dieser drei Medikamente ist in Deutschland zur perineuralen Injektion zugelassen. So, und jetzt hatten wir ja vorhin schon mal angerissen, dass da noch was war, und zwar Exparel, liposomales Bupivacain. In Europa ist es zugelassen für die Infiltration als Anesin inklusive der TAP-Blockade, interskalenäre, axilläre und femorale Plexusanästhesien. Und was hat man sich sozusagen überlegt, wie zum Beispiel beim liposomalen Amfotericin B hat man das Bupivacain in Lipidvesikel gepackt oder und die werden perineural appliziert und das Bupivacain wird sich sozusagen mit der Zeit freisetzen. Es gibt zwei unterschiedliche Dosierungen des Medikaments. Das ist einmal 150 Milligramm und, oder 155 Milligramm und einmal 310 Milligramm. Und wenn man sich die Freisetzungskinetik anguckt, ist es im Vergleich zu dem normalen Bupivacain, was eben sofort eine Freisetzung hat und dann ungefähr eine Wirkdauer von 24 Stunden, wird die Freisetzung des liposomalen Bupivacains steigt langsam an bis zu 24 Stunden und erreicht seinen Höhepunkt je nach Konzentration bei 48 Stunden und fällt dann ab und hat eine Wirkdauer ungefähr bis zu 96 Stunden. Mhm. Ist es also
ich an Magic? Der Stelle zu
wir können an dieser Stelle das Codewort einfügen und das ist liposomal. Haben wir also damit das Magic Bullet gefunden für 72 Stunden wirkende Lokalanästhesie? Und da muss man wirklicherweise sagen, nein. 2021 im Februar sind mehrere in Anesthesiology, mehrere Arbeiten zum liposomalen Bupivacain erschienen. Und da ist sozusagen beschrieben, dass es nicht überlegen der Standard-Lokalanästhesie ist. Also in Dauer und Güte der Lokalanästhesie keine Verbesserung zeigt. Das war einmal ein Narrative Review, der sich schimpft Clinical Effectiveness of Liposomal Bupivacain Administered by Infiltration or Peripheral Nerve Blocker to Treat Postoperative Pain. Dann noch ein systematischer Review und eine Meta-Analyse. Perineuroliposomal Bupivacain is not superior to non-liposomal Bupivacain for peripheral nerve blockade analgesia. Was wurde da untersucht? Man hat das liposomale Bupivacain untersucht und verglichen mit der normalen peripheren Nervenblockade und man hat Pain Scores erhoben 24 bis 72 Stunden nach Chirurgie und hat keinen statistisch signifikanten Unterschied nach dem liposomalen Bupivacain gefunden. Aber man muss sagen, dass wenn nur ein Patient eine andere Schmerzintensität angegeben hätte, wäre diese Studie schon mal nicht mehr signifikant gewesen. Insofern besteht in Amerika ein hoher Diskurs über diese Daten und die Herstellerfirma ist gerichtlich gegen diese Veröffentlichungen vorgegangen, sodass sozusagen man sagen muss, dass das letzte Wort da noch nicht gesprochen ist. Mhm.
Spannend. Also ich möchte nochmal sagen, das Codewort ist liposomal.
So ist es.
Für die, die es jetzt nicht mitgekriegt haben. Und
genau, und da bleibt sozusagen in der Tabelle dann eben zu ergänzen, dass Exparel, also liposomales Bupivacain, die Anschlagszeit ist ab 24 Stunden, also als alleiniges Lokalanästhetikum nicht zu verwenden, sondern immer in Mischung mit dem, sinnvollerweise mit dem L-Bupivacain, also Carbostazin, 0,5-0,25%, je nachdem, was in eurer Klinik verwendet wird. Eine Wirkdauer von bis zu 72 Stunden, aber auch eine erhöhte Toxizität, wie das auch beim Bupivacain zu finden es. Auch der deutsche Anästhesist bzw. die Anästhesiologie hat in ihrer April-Ausgabe 2022 einen Artikel über liposomales Bupivakain veröffentlicht. Also wer sich diese Zusammenfassung dieser beiden Analysen, die in Anesthesiology veröffentlicht worden wird, in deutscher Sprache zuführen möchte, kann dazu sich informieren von Berit Otremba et al. Liposomales Bupivakain, kein Durchbruch in der postoperativen Schmerztherapie. Kommen wir zu den Take-Home-Messages. Lokalanästhesie, Anschlagszeit ist abhängig von der Konzentration des verwendeten und der verwendeten Menge des verwendeten Lokalanästhetikum. Also wenn ich ein möglichst hoch konzentriertes Lokalanästhetikum, zum Beispiel Xylonest 1%ig oder Lidocain 2%ig, in einer großen Milliliterzahl in die Nähe eines Nervenspritze, werde ich eine schnelle Anschlagszeit erreichen. Man sollte Lokalanästhetika möglichst nicht mischen, es sei denn sozusagen für die Anästhesiedauer und für die Anschlagszeit ist genau diese die Mischung der beiden Anschlagszeiten das Sinnvolle, was wir erreichen wollen.
Kann ich dazu mal ganz kurz was fragen? Ja. Ich habe ja jetzt den Anfang verpasst, ne? Vielleicht hattest du das auch gesagt, aber gilt nicht mischen, nur nicht in der gleichen Spritze mischen und gleichzeitig geben? Oder gilt nicht mischen auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, also bei uns war es früher Standard im OP, die PDKs zum Beispiel mit Carbo aufzuspritzen und dann haben die hinterher über den Perfusor aber Ropivacain bekommen?
Ja, letztendlich muss man ja sagen, ist es so, dass die Medikamente um die Rezeptoren konkurrieren. Und wenn sie an der gleichen Stelle ankommen, würde ich behaupten, ist es kein Unterschied, ob man sie sozusagen im Körper mischt oder ob man sie in der Spritze mischt. Letztendlich ist es medikolegal eigentlich nicht erlaubt, sie in der Spritze zu mischen, weil man ein neues Medikament herstellt, was eben weil es eben nicht vorgesehen ist, das zu tun. Aber was ich vorhin gesagt habe, ist sozusagen, dass in dem Moment, wo die Medikamente gemischt werden, von beiden Medikamenten ihre Konzentration eben halbiert wird. Und dadurch eben die Anschlagszeit verlängert wird, beziehungsweise eine Konkurrenz am Rezeptor auftritt. Und man dadurch eben nicht das Beste aus beiden Welten erhält. Und dazu gibt es eine Arbeit, die wir anhängen werden, die eben genau das beschreibt, dass man das machen kann, dass man sich aber nicht das Beste aus beiden Welten da eben erkauft, sondern eben eine geringfügig längere Anschlagszeit als das schneller wirksame Lokalanästhetikum und eine kürzere Wirkdauer als das langwirksame Lokal.
Das ist ja super spannend.
Es sind zahlreiche Adjuvantien in der Literatur beschrieben, wobei die Applikation von Dexamethason den größten Stellenwert hat und es da eben so ist, dass man Dexamethason 8 Milligramm IV geben sollte, um die Wirkdauer der Lokalanästhetika zu verlängern. Viele Adjuvantien sind in Deutschland ohne Zulassung aufgrund eingeschränkter Datenlage und potenzieller Neurotoxizität. Und wenn wir diskutieren wollen, würde ich folgende Fragen in den Raum schieben. Verschieben wir durch die Verlängerung der Lokalanästhetika-Wirkung den Beginn des postoperativen Schmerzes auf die Nachtstunden? Also will ich überhaupt ein möglichst langwirksames Lokalanästhetikum haben oder kaufe ich mir dann sozusagen eine nicht rechtzeitige Abdeckung mit peripheren Analgetikern beziehungsweise eine Opiattherapie? Kann ich nicht die verlängerte Lokalanästhetika-Wirkung auch durch ein Katheterverfahren erreichen für die schmerzhaften Operationen wie Knietaps oder Schulterendoprothetik? Ist es da sinnvoll, langwirksame Lokalanästhetika zu spritzen oder ist es vielleicht eher sinnvoll, ein Katheter zu ein Katheterverfahren anzuwenden, wobei das natürlich Manpower sowohl in der Anlage als auch in der folgenden Kontrolle bedeutet. Und ist es möglich, die Lokalanästhesie im OP-Zyklus so zu timen, dass ein langwirksames Lokalanästhetikum schon seine Wirkung erreicht hat, wenn wir die OP beginnen? Also ist es nicht einfach möglich, den Block rechtzeitig zu stechen?
Tja, also die Antwort für eins.
Schön wär's.
Genau, ja, also, schön wär's. Also,
schön ich möchte erstmal mit eins anfangen. Also ich möchte erstmal kurz was dazu sagen, ja. ob man das, also möglichst langwirksame Geschichten wie Lokalanästhetika nutzen sollte. Oder ob man das Problem hat, dass dann nachts sozusagen die erste Schmerzspitze auftritt und keiner da ist, der sich kümmert. Ja. Das ist ja so das, was dahinter steht.
Das,
ne?
Genau, das ist das, was ich
sage. Da braucht man natürlich ein gutes Konzept und man braucht ein gutes Schmerzkonzept, was man auch entsprechend anordnet. Das muss etabliert sein, wenn die Regionalanästhesie
aufhört zu wirken.
Und man muss natürlich auch die entsprechenden Stationen, also die Pflegestationen, Behandlungsstationen,
Schulen,
dass sie rechtzeitig darauf achten und dann auch, sag ich mal, großzügig mit Opiaten und solchen Medikamenten, die dann halt angeordnet sind.
Die wir in Deutschland ja zum Glück noch verwenden dürfen.
Ja, aber das ist ja genau der entscheidende Punkt, ne? Ja. Also du brauchst dann, in dem Moment müssen die Patienten abgeholt werden, du kannst da nicht irgendwie darauf warten, bis morgen früh um 8 man dann mal zur Visite einer kommt, der dann ein Schmerzkonsil stellt, so ungefähr.
Genau, richtig. Ne?
Nee, das ist das Entscheidende. Wenn du das hast, dann macht es Sinn, finde ich, auch für im Interesse des Patienten möglichst langwirksame Medikamente zu nutzen.
Also ich finde ja auch immer, dass Schmerztherapie möglichst polymodal erfolgen sollte und dass wir mit unseren Nervenblockaden ein sehr gutes Tool haben, aber wir müssen eben das im Auge behalten und wir müssen das genauso wie du sagst, wir müssen das entweder auf den Stationen schulen oder wir müssen eben am Ende des Aufwachraumaufenthalts auch uns Gedanken machen, wie ist es in 4 Stunden.
Und du brauchst eigentlich einen 24-Stunden Schmerzdienst, der auch sinnvoll zur Verfügung steht. Also ein bisschen natürlich abhängig von der Größe des Hauses.
Ja.
Aber in vielen Häusern ist es ja irgendwie so gepolt, ich mal außerhalb der Regeldienstzeit macht das zum Beispiel irgendwie der Intensivarzt mit oder diensthabende Saalanästhesist so, oder so.
Der dann im Saal feststeht und dann hat der Patient Schmerzen und dann gibt es keine Patienten.
Solange es in Anführungszeichen nur ein Telefonanruf ist oder eine telefonische Konsultation ist und eine telefonische Anordnung ist, das zu tun, ist es ja noch gut zu managen sozusagen.
Dann ist es gut zu managen, aber oft ist es ja auch anders. Dann ist der Katheter disloziert, diskonnektiert oder die PDA-Pumpe piept oder keiner weiß und naja, man muss mal gucken,
großartig.
Also man muss da physisch hingehen, ja? Mhm.
Ja.
Und dann wird es natürlich irgendwie dann, entsteht so eine Versorgungslücke für den Patienten und wenn das jetzt nach einem großen abdominellen Eingriff ist, ist das natürlich doof.
Das ist richtig doof.
Also, oder ich will andere Eingriffe nicht relativieren, aber da ist es dann halt besonders doof. Und ich finde, die dritte Frage, die du gestellt hast, ist auch eine ganz wesentliche. Die Krankenhäuser stehen immer unter zunehmendem wirtschaftlichen Druck und es ist wichtig, dass es zügig weitergeht im OP und die Überleitungszeiten müssen kurz sein. Und wenn man sich dann überlegt, okay, wir machen Regionalanästhesie mit Medikamenten, die eine lange Anschlagszeit haben, aber dafür auch lange wirken, dann wird jeder Krankenhausmanager erstmal sagen, also ist zwar ganz nett, aber wie genau soll das funktionieren? Und das funktioniert am Ende nur, indem man eigentlich überlappend einleitet, muss man ganz ehrlich sagen.
Richtig.
Also indem irgendjemand anders schon mal den Block sticht und dann geht's weiter. Ne?
Ja.
Und der andere macht Narkose und leitet zum Beispiel aus.
Ja,
und so in der Zeit kann die andere Regionalanästhesie Zeit anzuschlagen. Das erfordert auf der anderen Seite auch wieder Personal, muss man sagen. Und macht natürlich die Weiterbildung und Ausbildung schwierig für junge Kolleginnen und Kollegen, weil man natürlich dazu tendiert, dass die Leute, die es so Regionalanästhesie sowieso schon gut können, mal eben schnell das die Blockade stechen.
Ja.
Und der andere darf dann hinterher im Saal das Ganze überwachen, sozusagen in Anführungszeichen. Das kann nicht zielführend sein, ne?
Aber genau, ja, interessant ist ja auch sowas zum Beispiel insbesondere für unsere ganzen ambulanten Eingriffe, wo wir ja eigentlich kurzwirksame Lokalanästhetika wie zum Beispiel Tachypril verwenden wollen, die dann aber teilweise nicht ausreichend sind von der Zeit für die operative Versorgung braucht. Also
ja, das ist auch sehr doof.
Ist da auch, kann man auch sozusagen sich überlegen, ob man das Dexamethason zum Tachypril dazu gibt, um nicht eventuell sozusagen nicht nur eine Stunde Wirksamkeit zu haben, sondern eben eine gewisse Zeit länger, die dann aber eben dazu führt, dass der operative Eingriff ohne zusätzliche Analgosedierung stattfinden kann, sag ja. ich mal.
Ich glaube, noch mal ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast, Johannes, mit den Überleitungszeiten und so. Ich glaube, dass man das halt eigentlich, und ich weiß, dass das kein Krankenhausmanagement jemals macht, einmal zu Ende rechnen müsste. Weil wenn die PatientInnen wirklich von einer besseren Analgesie profitieren, kann das ja sein, dass es zu kürzeren Krankenhausverweildauern und besseren Outcomes führt und dann am Ende ja doch wieder billiger ist. Nur so weit denkt ja leider heutzutage keiner.
Genau,
so vor allen Dingen, weil das eben nicht messbar ist. Das ist
genau, es gab oder extrem schwierig messbar, beziehungsweise, ne?
Ja.
Und man, ob ja. es darauf hinaus, also du wirst nie die Ursache-Wirkungsbeziehung führen können, nee. Ne? Also das ist halt, du wirst niemals den Beweis führen können, es liegt an der Art der Anästhesie, sage ich mal, oder des eingesetzten nee, Medikaments, ne? Wir wissen ja auch, wie kurz sich das Management mittlerweile agiert, ne? Also wer Personal kürzt und denkt, er kann damit mittelfristig auf den grünen Zweig kommen, der hat ja sowieso wenig verstanden, der hat im BWL im ersten Semester irgendwie nicht aufgepasst. Also,
ich dachte, das geht.
Ja, dachte ich auch immer, aber ich kann euch sagen, nein. ja, aber Jan, ich finde...
Erhöhung des Case-Mixes und Verminderung der Personalkosten.
Ja, der Klassiker. Also bessere Auslastung, das läuft, das rechnet sich und die Fallzahlen steigen von alleine, sozusagen. Jan, ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Es ist, glaube ich, ein Thema, was viel zu selten beleuchtet wird, was mich auch in der Vorbereitung auf meine Facharztprüfung unglaublich viele graue Haare gekostet hat. Und ich hatte größte Panik, dass ich in die Pharmakologie der Regionalanästhetiker da einsteigen muss.
Ja.
Also in die Tiefen sozusagen. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Ich weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre, aber du hast uns sehr erhellt.
Ja, ich hoffe, dass ich dazu auch noch so ein bisschen was in die Shownotes packen kann, dass wir was weitergeben können. Und also ich kann, was ich sehr empfehlen kann, sind die Videos von Nysora zu diesem Thema.
Ja, absolut.
Der wirklich eins, zwei, insbesondere zu der Diskussion um das liposomale Bupivacain, aber eben auch über die Wirk- und Anschlagszeiten der unterschiedlichen Lokalanästhetika ein wirklich sehr gutes Video gemacht hat. Und dann gibt es im Anästhesisten aus dem Jahr, jetzt muss ich schnell wieder dahin kommen, damit ich euch die richtige Jahreszahl sagen kann. Im Jahr 2019 von Schäfer et al. Eine Arbeit zum eben Hintergrund und den aktuellen Einsatz der Adjuvantien in der Regionalanästhesie.
Ich denke, die packen wir auf jeden Fall in die Shownotes,
wo
oder?
Das sehr gut zusammengefasst ist, was wir eben hier besprochen haben.
Super. Vielen, vielen Dank, Jan. Und damit sind wir tatsächlich am Ende unseres Podcasts angekommen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über unsere eure Kommentare, die wir hinterher dann wieder kommentieren, über Bewertungen, zum Beispiel bei Spotify. Wir freuen uns immer über 5 Sterne, auch bei Apple Podcast oder bei Google Podcasts. Bei dieser kann man uns Herzchen geben, auch das finden wir super. Wenn ihr CME-Punkte beantragt, freuen wir uns noch, wenn ihr uns zusätzlich den ein oder anderen Euro oder auch Centbeträge, was ihr übrigen könnt, in den Hut werft, damit wir das hier weitermachen können und unser Niveau kontinuierlich steigern können. Ihr seht heute schon hier mit Regionalanästhesie-Facharztvorbereitung waren wir ganz vorne mit dabei und auch mit modernen Themen wie Klima oder taktischer Medizin ging es heute richtig ab.
Hat eigentlich mal einer gewürdigt, wie großartig Jans neues Mikro klingt?
Nee, ja, würden wir ja gerne, aber es ist das alte.
Achso, aber das Rasche, heute hat es auf jeden Fall nicht geraschelt.
Ja, das...
Also am Dienstag wurde schon ein gewisses Hintergrundgeräusch die ganze Zeit bemängelt.
Okay, dann habe ich nichts gesagt, dann würdige ich das beim nächsten Mal.
Genau, sehr, Jan ist sehr noch gut.
Nicht fähig, die Technik richtig einzusetzen.
Genau, also ihr seht, wir scheuen keine Kosten und Mühen, um auch Jan technisch auszustatten, aber leider funktioniert noch die Anwenderfreundlichkeit der Sache noch nicht so richtig. Nichtsdestotrotz, das war unsere Dezemberfolge. Weihnachten wird vorbei sein, wenn ihr das hier hört, aber wir wünschen euch trotzdem einen ganz tollen Rutsch ins neue Jahr. Bleibt uns treu, hört uns weiter, empfehlt uns vor allen Dingen weiter und in diesem Sinne, Pin-Up Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.
Habt ihr das schön synchron gesagt. Vielen Dank.